Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
beides Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen.
Und heute begrüßen wir Professor Markus Kettler zum Thema Phosphat, ein lautloser Killer. Bevor wir uns gleich mit diesem verheißungsvollen Titel auseinandersetzen, Markus, stell dich doch bitte einfach unseren Zuhörern kurz vor.
Ja, also erstmal vielen Dank, lieber Bernd, liebe Daniela, für die Einladung hierher. Bin mit großer Freude angereist. Ich arbeite im Augenblick als Chefarzt für allgemeine innere Medizin und Nephrologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Das tue ich seit knapp 3 Jahren, habe jetzt auch noch kommissarisch die Geriatrie übernommen und in dieser spannenden, manchmal natürlich auch etwas deprimierenden Pandemiezeit gibt es viel zu tun bei uns.
Vielleicht erzählst du uns kurz, wie bist du denn in diesem Bereich Nephrologie gelandet?
Ja, das geht zurück aufs Studium. Ich habe mich entschieden gehabt, so zur Mitte des Studiums wahrscheinlich in die innere Medizin zu gehen. Und hatte dann auch Seminare besucht, zum Beispiel ein Seminar über Säure-Basen-Haushalt und Elektrolytstörungen. Und da gab es einen Professor, der war in der Lage, mir das Säure-Basen-Gleichgewicht so zu erklären, dass ich zumindest das Gefühl hatte, es zu verstehen. Und den Professor Peter Groß hatte ich dann auf eine Doktorarbeit angesprochen. Und die hat er mir dann auch angeboten im Bereich klinische innere Medizin, Hyponatriämie, verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und dieser Professor Peter Groß hatte dann am Ende des PJs und als die Doktorarbeit dann auch so gut wie fertig war, die Stelle nach Berlin gewechselt und mich gefragt, ob ich mit ihm nach Berlin ans damals Klinikum Steglitz, später Uniklinikum Benjamin Franklin gehen würde. Und das fand ich dann im Gegensatz zu vielen meiner Kommilitonen, die bis zu 200 Bewerbungen schreiben durften, recht angenehm, dass ich einen sehr kurzen Weg und nur mit einem Bewerbungsschreiben eingehen konnte. Berlin fand ich faszinierend. Das war direkt 1989, noch vor der Wende. Das war mein Weg in die Nephrologie, den ich dann nachher auch nicht wieder verlassen habe.
Ja, spannend. Es sind häufig doch die persönlichen Beziehungen, die einen prägen und Vorbilder, die einen leiten in jungen Jahren. Deswegen fände ich es nochmal ganz interessant, was sie denn so aus oder was du denn so aus deinem Alltag berichten kannst. Welche Eigenschaften von jungen Kollegen schätzt du denn besonders, auch wenn du so ein bisschen zurückguckst auf damals und auf jetzt?
Ja, also Neugierde finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Gerade die Nephrologie ist ja ein Fach, welches durchaus komplex verwoben ist mit anderen Disziplinen, Rheumatologie, Endokrinologie, Kardiologie in vielerlei Hinsicht. Wir haben durchaus Krankheitsbilder, die kriminalistisches Denken bemühen. Ja. Und ich finde Kollegen toll, die sich davon mitnehmen, faszinieren lassen. Und wirklich auch den Ehrgeiz entwickeln, anfangs völlig undurchschaubare Krankheitsbilder zu durchblicken, dem einen Stempel zu geben, die Diagnose herauszufinden, nachzulesen und das auch offen und mit den richtigen Fragen zu diskutieren. Das finde ich eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein junger und auch möglichst auch ein älterer Arzt noch haben sollte, diese Neugierde und diesen Ehrgeiz, Menschen insofern auch zu helfen, dass man Klarheit in unklare und komplexe Krankheitsbilder bringt.
Was ist denn aus deiner Sicht der beste Ratschlag, den du für deine Laufbahn jemals bekommen hast?
Vielleicht 2 beste Ratschläge.
Geht auch.
Der eine Ratschlag war, als ich mich dann entschieden hatte, vor allen Dingen in Berlin, auch noch durch einen US-Aufenthalt in Salt Lake City, wo ich ein DFG-Stipendium im Bereich Molekularbiologie absolviert hatte. war, dass wenn man prägend sein möchte in einem Gebiet, dass man es schaffen sollte, mit diesem Gebiet auch identifiziert zu werden. Dass man quasi sein Forschungsgebiet so entwickelt, klinisch, grundlagenwissenschaftlich, translational ideal, dass Menschen die Expertise mit der Person verbinden. Das ist mir auch noch von meinem damaligen Doktorvater so ans Herz gelegt worden. Und da muss ich im Nachhinein sagen, hatte er vollkommen recht. Das ist ein ganz extrem hilfreiches Modul, wo man dann auch tatsächlich in Kontakte, in Netzwerke Einstieg findet, die einen ungemein bereichern. Und das war absolut ein richtiger Weg. Der andere Ratschlag war eher ein sehr konkreter. Ich war 2005, 6, 7 so an dem Scheidepunkt. Ich wollte und konnte eine Leitungsposition, eine Führungsposition übernehmen und musste mich entscheiden, ob ich weiter versuchen sollte, akademisch an der Uniklinik meinen Werdegang zu finden. Und das war damals nicht ganz so unproblematisch, weil meine Forschung sehr klinisch ausgerichtet war. Aber man an den Unikliniken im Grunde genommen grundlagenwissenschaftliche Manager brauchte. Und die Alternative war eben, eine chefärztliche Position zu suchen. Und das war damals der Professor Dieter Bach, der mir bei einem am Abend des WM-Finales 2006 war das, was wir zusammen geschaut und gefeiert haben, Italien, Frankreich, gesagt hat, ich soll mich doch mal in Coburg bewerben. Coburg wäre eine tolle, eine spannende nephrologische Stelle. Ich hatte das zwar gesehen, aber hatte das nie mit etwas Spannendem anfangs assoziiert. Und nur durch seinen Input habe ich dann noch so gerade eben 3 Tage vor Ablauf der Bewerbungsfrist meine Unterlagen dahin geschickt und diese Stelle dann auch bekommen, auf der ich 12 Jahre gearbeitet habe und das überwiegend mit größter Begeisterung. Das war wahrscheinlich eine der richtigsten Entscheidungen, die ich so in meinem nephrologischen Leben bisher auch tatsächlich verwirklicht habe.
Ja, da sieht man nochmal persönliche Kontakte und persönliche Ratschläge und dann eben halt auch die Begeisterung für das, was man tut. Glaube ich, so in die Richtung kann man es auch ein bisschen interpretieren, dass das einen halt lange am Laufen hält und auch erfolgreich macht. Sehr gute Ratschläge. Was mich dann noch interessieren würde, was denkst du denn, was so in den nächsten 10 Jahren die Nephrologie stark beschäftigen wird oder was wird da eine große Bedeutung haben in den nächsten Jahren?
Ja, also ich denke, dass die Nephrologie sich da nicht so sehr von den Megatrends generell in der Medizin unterscheiden wird. Das heißt, ich denke, dass 3 Dinge da eine Rolle spielen. Das eine ist tatsächlich die Digitalisierung beziehungsweise der Umgang mit digitalen Tools für Patienten, was biologische Parameter, Biometrie und auch die Möglichkeit der Kommunikation mit Ärzten, mit den Zentren angeht. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig sein. Auch in diesem Zusammenhang Miniaturisierung. Wir werden nicht mehr die großen, riesen Dialysemaschinen haben, sondern wir werden Module haben, die viel mehr auch in die Heimtherapie eingehen. Ich glaube nach wie vor, dass die Heimdialyse in welcher Form auch immer, Hämo oder Bauchfell, eine immer größer werdende Rolle spielen dürfte, die auch sozusagen dann über die digitalen Tools gar nicht mehr in diesem Zentrumsmodus überwacht werden müssten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das Dritte, womit wir uns beschäftigen müssen, ist, dass auch die Demografie an der Nephrologie wie schon jetzt nicht vorbeigeht. Wir werden im Grunde genommen eine Nephrogeriatrie betreiben müssen, die auch alles, was ethische Entscheidungen in der Medizin, in der Therapie, in der Behandlung, in der Diagnostik angeht, entsprechend berücksichtigen muss. Man wird die Angehörigen noch viel mehr involvieren müssen, um auch jedem Individuum, jedem individuellen Dialyse- und nierenkranken Patienten eine angemessene Therapie personalized zukommen lassen zu können. Ich glaube, da sind wir auf dem gleichen Weg wie die anderen medizinischen Institutionen, nur dass unsere Patienten vielleicht, was die Krankheitskomplexität angeht, nochmal ein sehr, sehr anspruchsvolles Level darstellen.
Das wird definitiv so sein, ja. Markus, bevor wir in noch fachlichere Themen einsteigen, uns würde nochmal interessieren, die berühmte Frage nach den Hobbys. Was ist denn das, was du in deiner Freizeit am liebsten machst?
Ja, bin der Einladung extrem gerne gefolgt, weil Jazzmusik ist ein Riesenhobby von mir. Als passiver Genießer hauptsächlich, ich bin kein großer Instrumentalist selber, aber ich verfüge über eine riesengroße Schallplatten und auch CD-Sammlung mit ungefähr 12.000, 13.000 Exemplaren und es ist überwiegend Jazz. Und als ich die Einladung hier ins MPS-Studio bekam, wo ich einen Großteil auch der hier veröffentlichten Vinyls und CDs mein eigen nennen darf und jetzt wieder rauf und runter begonnen habe, diese zu hören, das ist ganz wichtig für mich. Ich entspanne mich jeden Abend ein, zwei Stunden Musik hören. Und das Zweite, was ich gerne tue, ist kochen. Auch Essen natürlich, aber auch Kochen entspannt mich und da kommen die Dinge ganz gut zusammen. Also Jazz beim Kochen hören, vielleicht noch mit einem kleinen Glas Weiß- oder Rotwein, ist für mich die absolute und totale Entspannung. Dann brauche ich gar nicht mehr so viel nachher zu essen, das reicht schon. Und ich habe tolle Kochbücher, nach denen ich mich da richtig bin. Jetzt ein bisschen auf dem Mexiko- und Japan-Trip. Aber ich habe auch vom Otto Lengi einige Bücher, die ich nur empfehlen kann. Nopi zum Beispiel oder Flavor. Also wer da vielleicht nochmal einen persönlichen Ratschlag haben möchte, kann sich gerne an mich wenden.
Ja, super spannend. Da hat sich der Weg nach Villingen in Schwenningen ja absolut gelohnt.
So, und nachdem wir jetzt so ein bisschen die persönliche Seite gesehen haben. Markus, du bist ja ausgewiesener Experte für Mineral Bone Disease. Wir wollen heute aber nicht genauer auf die hochkomplexen Regelkreise eingehen, die führen wir uns doch immer wieder im Selbststudium zu, sondern wir wollen die Frage klären, die sich viele Nephrologinnen jeden Tag am Patientenbett bei der Visite stellen, wenn sie dann die derangierten Calcium- und Phosphatwerte sehen und sich fragen, was soll ich jetzt nur tun?
Ja, Markus, der Titel, haben wir ja am Anfang schon gesagt, ist Phosphat ein lautloser Killer. Die Frage deswegen an dich, was denkst du, warum dass wir den Titel ausgerechnet so gewählt haben und warum ist es aus deiner Sicht wichtig, eine gute Kontrolle über den Phosphathaushalt zu haben?
Ja, ich finde den Titel erstmal schon cool und klasse. Man könnte noch sagen, lautlos und unsichtbar und das macht es Ganze noch ein bisschen trickier. Phosphat tut nicht weh. Phosphat in der richtigen Zubereitung schmeckt sogar relativ gut und ist quasi nur über Laborwerte oder die Folgen der persistierenden zu hohen Zufuhr zu sehen, nämlich letztendlich die Entstehung von schweren Gefäßverkalkungen, auch teilweise schon bei jungen Dialysepatienten. Phosphat ist natürlich auch im Kontext zu sehen, wie schon kurz vorher von euch angesprochen. Man muss sich, wenn man Phosphat anschaut, immer auch Calcium anschauen. Man muss sich das Parathormon anschauen. Man muss sich Vitamin D anschauen und man muss sich möglichst auch so ein bisschen zumindest eine alkalische Phosphatase oder eine knochenspezifische alkalische Phosphatase anschauen, um zu sehen, wie das Ganze mit dem Knochenumsatz, Knochenhaushalt funktioniert. Und dann braucht man eine Bildgebung, die eben die Gefäße von Patienten zeigt. Und wenn man das alles hat, dann kann man sich einen ganz guten Eindruck darüber verschaffen, wo was richtig und wo was verkehrt läuft. Und dann geht es natürlich an die Therapie, an die Empfehlungen, an den Patienten, an die Kollegen. Und die große Gefahr ist vor allen Dingen die Verkalkung der Gefäße, sowohl der atherosklerotischen Plaques wahrscheinlich, aber insbesondere durch Verkalkung der Media, die dazu führen, dass die Pulswellengeschwindigkeit sich erhöht, der linksventrikuläre Druck sich erhöht und Herzinsuffizienz und andere kardiovaskuläre Ereignisse, die es besonders bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz gibt, sich so gravierend bei zum Teil eben auch schon relativ jungen Patienten abspielen.
Aber um da nochmal einzuhaken, das trifft ja nicht nur unsere Dialysepatienten. Also wenn man mal an dieses mehr als 10 Jahre alte Paper von Foley denkt, ich glaube 2009 war das in JASN publiziert, da hat er ja junge Erwachsene angeguckt mit normalen Phosphatwerten und konnte dann da schon zeigen, dass ein Jahrzehnt später selbst im normalen Range Phosphatwerte einen massiven Einfluss auf die Kalzifizierung von Koronargefäßen haben.
Ja, also um das nochmal aufzugreifen, Foley und auch Tonelli haben Daten von großen Lipidstudien vor allen Dingen verwendet und sind auf die Idee gekommen, die Phosphatwerte bei den Patienten in Quartilen einzuteilen und haben unabhängig voneinander in komplett unterschiedlichen Kollektiven mit normaler Nierenfunktion gesehen, dass die Patienten mit den relativ höchsten Phosphatwerten, die sich aber letztendlich im oberen Normbereich befanden, die höchste kardiovaskuläre Ereignisrate haben. Und da gibt es natürlich verschiedene Erklärungen dazu. Es ist eine der spannendsten, finde ich, dabei. Die kommt von einer japanischen Arbeitsgruppe. Die haben nämlich quasi zeigen können, dass eine hohe Phosphatlast ein Endotheltoxin ist. Damit analog dem Rauchen quasi die Schutzschicht zwischen Lipiden und dem zirkulierenden Blut durchbricht und damit vielleicht wirklich ganz massiv zu dieser kardiovaskulären Mortalität beiträgt. Und in der Tat, der zweite Punkt ist, wir haben es schon gesagt, lautlos und unsichtbar. Wir haben teilweise Lebensmittel, die zur Haltbarkeit, zum Geschmack, zur Konsistenz massiv mit Phosphatsalzen versehen werden. Und diese Phosphatsalze werden quasi 1:1 in bis zu 100% im Darm resorbiert, im Gegensatz zu natürlichen Phosphaten, die aus Gemüse zum Beispiel nur zu 20%, 30%, 40% aufgenommen werden, aus Fleisch so zu 60%, 70%, 80%. Aber diese unsichtbare Last, die auch auf den Verpackungen nicht entsprechend quantitativ gelabelt ist, die stellt hier ein ganz besonders großes Risikoszenario vor. Zum Beispiel Coca-Cola darf pro Liter 770 Milligramm Phosphat enthalten. Und damit hat man mit einer Flasche Cola praktisch schon seinen Phosphatbedarf des Tages abgesättigt komplett. Oder Schmelzkäse auf Hamburgern bestehen nicht aus Käse, sondern aus Phosphat. Das ist, kann man relativ klar so sagen.
Ja, das ist sehr spannend. Da ist ja jetzt auch der Veggie-Markt betroffen, denke ich mal, oder? Es wird immer sehr gehypt, dass das alles so gesund ist, aber das ist ja kein Käse mehr, sondern Käseersatzprodukt. Da kann ich mir vorstellen, ist auch eine Falle für unsere Patienten, oder?
Ja, man muss gucken. Also ich war da mal auch so in Beratergruppen. Ich habe mit auch Industrie sozusagen sprechen dürfen, weil wir hier versucht haben, bei der europäischen Ernährungsbehörde in Parma eine Überprüfung der Toxizität von diesen Phosphaten auf den Weg zu bringen. Und es gibt da durchaus, gerade im Bereich der Ernährungsalternativen, ähnlich wirksame Stoffe, die aber eine Stoffwechselneutralität haben. Zum Beispiel Kaliumgluconate, die machen ungefähr das Gleiche wie Phosphatsalze. Ist natürlich nicht ideal für unsere Dialysepatienten, wenn man das Phosphat mit Kalium ersetzt. Aber da gibt es Möglichkeiten, man muss sich das genau angucken. Also die Phosphatsalze sind durchaus bei der Bioindustrie, bei der Industrie, die versucht, eben so natürlich wie möglich Lebensmittel herzustellen, schon im Visier. Also ich bin da guter Hoffnung, dass sich das auf dem Weg schon bessert.
Ja, spannend, danke. Ein guter Einblick auch nochmal bei gesunder Kohorte, erhöhte Phosphatwerte oder hochnormale in Korrelation mit höheren kardiovaskulären Ereignissen. Wir haben jetzt noch ein bisschen konkretere Fragen an dich, weil es soll ja auch ein bisschen an unsere Assistenzärzte noch rausgehen und eben diesen Bezug zum Krankenbett darstellen. Wie sollte man sich denn jetzt nun grundsätzlich der Interpretation des Calciumphosphathaushaltes nähern? Worauf schaust du denn zuerst oder wie ist dein konkretes Vorgehen? Gibt es so ein bisschen ein Leitschema für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen?
Es hängt vom Stadium der Niereninsuffizienz ab eigentlich. Mhm. Und die Patienten, die so im Stadium 3 bis 4 sind, haben häufig noch kein Phosphatproblem. Da wird über den sekundären Hyperparathyroidismus, über FGF23 das Phosphat wahrscheinlich noch ausreichend eliminiert. Und da kann man diese Konstellation zurückstellen. Da achte ich mehr darauf, dass die Patienten eine sehr gute Vitamin-D-Versorgung haben. Mhm. Die sollten definitiv 25 OAD-Spiegel von 30, 40, vielleicht sogar 50 haben, weil das die Entstehung wiederum eines pathologischen, autonomen, sekundären Hyperparathyroidismus protrahiert und verlangsamt. Das ist was ganz Wichtiges. Wenn man darauf achtet, werden die Patienten auch jetzt nicht frühzeitig hypokalzämisch, was wieder auch ein pathologischer Trigger für den Hyperparathyroidismus wäre. Und damit hält man die lange im Gleichgewicht. Bei Dialysepatienten achte ich tatsächlich erstmal auf das Phosphat, weil sich danach auch die Therapie der anderen Veränderungen des Mineral- und Knochenhaushalts in gewisser Weise richtet. Wenn man Phosphat senkt, senkt man meistens auch das PTH mit. Wenn man ein hohes Phosphat hat und ein erhöhtes PTH, ist man häufig limitiert in der Anwendung von aktiven Vitamin-D-Analoga. Die Senkung eines signifikant und pathologisch erhöhten PTHs, die ja mit aktiven Vitamin-D-Analoga oder Calciumimetika gelingt, wird auch vor allen Dingen durch die Calcium- und Phosphatwerte getriggert. Bei niedrigem Calcium und kontrolliertem Phosphat ist das aktive Vitamin-D im Vordergrund. Bei normalem oder hohem Calcium und nicht kontrolliertem Phosphat finden die Calciumimetika die primäre Anwendung. Natürlich kann man diese Pharmaka auch miteinander kombinieren.
Wenn wir da gleich nochmal dran einhaken, also das heißt, wir haben nochmal so die Konstellation Calcium niedrig, Phosphat eher so, naja, auch noch nicht ganz toll, aber das Phosphat massiv zu hoch, dann ist deine Näherung primär mal schon aufs Phosphat zu zielen.
Ja, also wenn das Calcium wirklich niedrig ist, also unterhalb des Normbereichs oder vielleicht sogar unter 2 Millimol pro Liter, dann kann man natürlich auch mit einer gewissen Liberalität noch etwas Calcium ins System, also in den Menschen geben. Ich gebe dann durchaus ein gewisses Quantum auch mal an calciumhaltigen Phosphatbindern oder sehr gerne das Calcium-Magnesium-Phosphatbinder, weil das Magnesium wieder, was Verkalkung angeht, so ein Gegenspieler vom Calcium ist. Auf der anderen Seite, wenn man alleine damit das Phosphat senkt, senkt man das PTH meistens mit. Mhm. Und dann ist es manchmal sogar wichtiger, einen effektiven Phosphatbinder zu geben, der hier nachhaltig zu einer Phosphatsenkung führt, weil man dann eben diesen anderen Bereich auch mit erledigt unter Umständen.
Ja, sehr gut. Hilfreiche Anwendungstipps auf alle Fälle. Noch gut was dazugelernt. Jetzt ist noch so ein bisschen die Frage, müssen wir denn überhaupt jedes Phosphat in den Normalbereich senken oder ist eine leichte Erhöhung tolerabel? Gehen ja auch manchmal die Aussagen ein bisschen auseinander. Auch je nachdem, hochbetagter Patient, dann hört man doch manchmal, naja, jetzt lassen wir doch mal 5 Grad sein. Wie sehen denn da die Daten oder Ihre Einschätzung oder deine Einschätzung dazu aus?
Ja, also ich sag mal, eigentlich wissen wir es nicht, ehrlich gesagt. Wir wissen, dass sehr hohe Phosphatwerte mit hoher Mortalität, mit hoher kardiovaskulärer Ereignisrate verbunden ist, aber wir haben eigentlich keine Lega Artis gemachten großen Mortalitäts- oder Outcome-Studien dazu. Da gibt es 2 Projekte, die im Augenblick unterwegs sind, die also tatsächlich auf 2 Phosphatwertbereiche bei Dialysepatienten hintherapieren. Eine Studie aus Australien, eine aus Kanada. Da werden wir ein bisschen was zu lernen. Aber ich sag mal, die Assoziation und die biologische Plausibilität sprechen schon dafür, Phosphat unter Kontrolle zu halten. Jetzt gibt es aber einen Punkt, der wichtig ist, nämlich die Phosphatzufuhr hängt auch stark an der Protein, an der Eiweißzufuhr, weil eben Eiweiße auch phosphatgebunden enthalten. Und viele Dialysepatienten, die malnutritiert sind, wunderbar kontrollierte Phosphatspiegel haben, aber im Grunde genommen ein gar viel größeres Problem. Und gerade wenn ihr die Hochbetagten ansprecht, dann ist es wichtiger wahrscheinlich, dass sie eine vernünftige Proteinnutrition haben, als dass man jetzt knapp über dem Normbereich oder auch moderat über dem Normbereich erhöhtes Phosphat zwingend therapiert und runterholt. Grundsätzlich finde ich es fast wichtiger, bei den jungen Patienten auf eine gute Kontrolle zu achten, allerdings auch da nicht über eine Diät, die insbesondere die wertvollen Nahrungsstoffe dann vorenthält. Da muss man einen guten Kompromiss finden. Ernährung ist für nierenkranke Patienten ein ganz zentraler Überlebensfaktor. Und von daher muss man auch eine gute Balance finden. Und die Balance findet man manchmal mit eben der richtigen Auswahl oder Kombination von zusätzlichen Phosphatbindern.
Da sind wir genau bei dem nächsten Punkt. Phosphatbinderauswahl. Ja? Also was ist denn für dich so der gravierendste Unterschied oder Nummer 1, 2, 3 in der Auswahl der Phosphatbinder? Oder kann man das überhaupt so sagen, dass es eine klare Reihenfolge gibt? Oder ist das wirklich sehr individuell sogar zu betrachten?
Der wichtigste Faktor ist, dass der Patient das Präparat nimmt.
Sehr gut.
Okay. Alles andere ist mal relativ sekundär. Und das heißt, es geht wirklich um Verträglichkeit, um Tolerabilität. Es geht auch um Kosten ein bisschen, also weil doch einige Phosphatbinder sehr hochpreisig sind. Mhm. Und da muss man eine gute Balance finden. Also ich habe es schon angedeutet, ich bin durchaus dafür, calciumhaltige Phosphatbinder nicht gänzlich zu vermeiden. Die sind bei vielen Patienten eine ganz gute erste Option, aber die Dosis muss stimmen. Also mehr als 800 Milligramm vielleicht elementares Calcium finde ich sehr hoch und da geht es dann wieder in die Begünstigung von Verkalkung möglicherweise hinein. Aber das kann man als Basis legen und da muss man schauen. Sevelamer ist ein Binder, der recht harmlos ist, weil er nicht resorbiert wird, der auch vielleicht andere antiinflammatorische, lipidsenkende Eigenschaften parallel hat, aber eine hohe Tablettenlast beinhaltet und Obstipation begünstigt. Mhm. Lantanum ist ein sehr wirksamer Phosphatbinder, aber durchaus auch mit gastrointestinalen Nebenwirkungen assoziiert, was man nicht unterschätzen darf. Schwer zu kauen, also das spielt eine Rolle. Ein sehr wirksamer Phosphatbinder, für mich der wirksamste, ist das Sucroferric Oxyhydroxid. Das ist eben eisenhaltiger Phosphatbinder, der wiederum aber die Eigenschaft hat, in einer höheren Dosierung zumindest zu Durchfälle zu begünstigen, den Stuhl zu schwärzen. Das muss man dem Patienten vorher erklären. Und wenn man damit einsteigt, dann sollte man nicht gleich dreimal eine zu jeder Mahlzeit geben, sondern vielleicht wirklich erstmal nur eine Tablette zur Hauptmahlzeit, dann zwei zu den beiden größten Mahlzeiten. Dann wird es oft gut toleriert und damit kriegt man meines Erachtens mit die besten Phosphatsenkungen hin. Und dann natürlich, wenn die Option besteht, die Intensivierung der Dialyse. Nachtdialyse, 6 bis 8 Stunden eliminiert recht viel Phosphat. Aber das ist natürlich nur für eine Minderheit der Patienten zugänglich.
Ja, das ist richtig. Also doch auch nicht unbedingt one for all, sondern ein bisschen auch das Drumherum mit berücksichtigen. Und jetzt so als Ausblick, gibt es denn bald noch andere Therapieoptionen oder kannst du uns auch so ein bisschen was von deiner Forschungsarbeit noch erzählen, was vielleicht Zukunftsmusik ist, was die Therapie angeht?
Ja, also wir haben die Phosphattransporthemmer sind so ein medikamentöses Gebiet, wo im Augenblick viel geforscht wird. Da gibt es ganz interessante Produkte, zum Beispiel Natrium Kanalhemmer im Darm, Tenapanor, der sehr effektiv Phosphat sinkt, aber auch sehr effektiv Durchfälle verursacht. Eigentlich entwickelt zur Therapie des obstipativen Reizdarms. weiß man noch nicht, wie weit das vorangetrieben wird. Ich selber habe eine große Studie in Deutschland, Polen, Österreich geführt, wo ein retardiertes Nikotinamidpräparat vorbereitet werden sollte für den Markt, was vor allen Dingen bei insuffizienter Phosphatbindertherapie als Add-on gut zu funktionieren schien. Hier ist es aber so, dass dann doch der Nebenwirkungsanteil so signifikant war, dass die Firma, die das entwickeln wollte, das letztendlich jetzt nicht weiterverfolgt. Es gibt aus Japan noch, ich glaube, ein oder zwei Phosphattransporthemmer-Produkte. Da wird viel geforscht. Aber ich denke, gut, bald, wenn man so in 3 bis 5 Jahre schaut, glaube ich, wird es Alternativen geben, die dann möglicherweise auch tatsächlich ein sehr gutes Verträglichkeitspotenzial aufweisen. Ansonsten, ob die neuen Heimdialysetherapieoptionen hier Fortschritte bieten werden, da wäre ich eher skeptisch, weil hier einfach dadurch, dass wir noch die Dialyse nicht neu erfunden haben, Limitationen, was den Stoffaustausch angeht, bestehen. Also von daher glaube ich eher, dass wir doch auf dem medikamentösen pharmazeutischen Sektor angewiesen sind.
Ja, wirklich spannende Einblicke und auch Ausblicke. Ich denke, wir haben in den letzten Minuten doch sehr eindrucksvoll gehört, dass Phosphat einfach nicht zu unterschätzen ist. Also dieser lautlose und tatsächlich eben auch unsichtbare Killer-Aspekt zumindest im Hinterkopf zu behalten ist, weil es ein wichtiger Gefäßrisikofaktor ist, nicht nur für die Dialysepatienten, sondern ganz offensichtlich ja auch für uns alle und wir vielleicht auch in der Auswahl unserer Nahrungsmittel mit einer gewissen Vorsicht dahingehend umgehen sollten. Ja, Markus, herzlichen Dank für dein Kommen nach Villingen-Schwenningen. Im Namen von uns beiden und auch natürlich im Namen aller Zuhörer und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir kommen in der nächsten Folge mit ähnlich spannenden Themen wieder. Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.